Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Plötzlich siehst du verschränkte Arme, ein verhärtetes Gesicht. Vielleicht kennst du Momente aus deinen Gesprächen und vielleicht sogar auch von deinen Vorträgen, wenn dein Publikum in den Widerstand geht. In den Blindwiderstand, in die Reaktanz, wie man heute sagt. Und genau deshalb haben wir heute die deutsche Journalistin, Autorin und Reaktanzexpertin Carmen Thomas zu uns in den Stimme wirkt Podcast eingeladen. Bleibt dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Immer dagegen sein. Wer kennt sie nicht? Diese Gegenüber, die, egal was man ihnen vorschlägt, andauernd kommt, ja, aber, nein, so geht das nicht. Reaktanz heißt es auf schlau. Und wir haben schon einige Male darüber gesprochen, lieber Arno Fischbacher, Gegenbeispielsortierer, Menschen, die manchmal ein Verhalten an den Tag legen, das wir vielleicht so manchen Jugendlichen unterstellen würden. So. Also immer dieses Rebellion gegen die Norm irgendwo. Und heute haben wir uns einen wunderbaren Gast, einen Ehrengast eingeladen, Frau Carmen Thomas, die, wenn Sie in Deutschland zuhören, Ihnen vermutlich sogar bekannt ist, eine Legende, sage ich jetzt immer so, im Moderatoren-Business, wenn ich das so sagen darf, liebe Frau Thomas. Sie haben eine Menge an Büchern geschrieben über unterschiedlichste Themen und in Ihrem letzten Buch haben Sie sich eben diesem Thema gewidmet, der Reaktanz, dem immer dagegen sein, sage ich jetzt einmal so, einerseits, was passiert, wenn andere Menschen so reagieren? Was kann ich dann tun, um sowas vielleicht zu umschiffen, etwas es zu entmachten? Und im zweiten Teil wollen wir uns anschauen, ja, was passiert denn, wenn in mir solcherlei Reaktanzgefühle auftreten? Herzlich willkommen, liebe Frau Thomas. Eine große Ehre und Freude, Sie bei uns zu Gast zu haben.
Ich freue mich sehr, dass Sie sich dieses einsamen Phänomens annehmen, weil die meisten Menschen haben das jeden Tag als Phänomen. Und wenn ich durchschaue, dass es das Phänomen ist, dann muss ich nicht mehr Opfer davon werden, sondern dann hilft es mir zu neuen Erkenntnissen. Und deshalb ist es mir ein Vergnügen, weil ich hoffe immer, dass es der Reaktanz so gehen mag wie der Resilienz. Die hat ja auch lange gebraucht, bis sie in aller Köpfe war. Oder nicht aller, aber doch vielen Köpfen. Und ich hoffe, die Reaktanz hat das nämlich auch verdient, zumal sie viel häufiger vorkommt als die Resilienz. Aber wenn ich kein Wort dafür habe, dann kann ich auch nicht darüber nachdenken. Sondern empfinde dann nur diesen Blindwiderstand, weil das heißt ja auf Deutsch Blindwiderstand und kommt aus der Physik ursprünglich. Mhm. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Fensterheber haben Sie eine Reaktanz sitzen und der Fensterheber sorgt dafür mit der Reaktanz, dass wenn Sie den Finger da reinstecken, dass dann nicht Ihr Finger in zwei geht, sondern dass das Fenster stoppt, auch wenn Sie das nicht anfassen, den Knopf, dann schützt die Reaktanz den Finger.
In dem Fall hat er tatsächlich eine Gliedmaße von mir gerettet. Das ist schon mal von Vorteil. Also wer heute zuhört, es könnte sein, dass euer Leben davon abhängt. Ja? Und es hängt davon ab. Ja? Gehen wir mal wirklich in Medias Res. Sie haben ja tatsächlich eine lange Karriere schon hinter sich mit im Bereich des Mediums Fernsehen vor allen Dingen und haben dort eine Menge an Ü-Wagen hat es geheißen?
Übertragungswagen ausgeschrieben.
Genau. Ü-Wagen, so war das, glaube ich. Gell? Und da haben Sie wunderbar, also Sie ist eine großartige Geschichtenerzählerin in Ihrem Buch, die Genese erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass Sie überhaupt das Phänomen der Reaktanz für sich entdecken konnten. Wollen Sie da vielleicht ein paar einführende Worte dazu auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Ja, also erstmal habe ich ja mit Reaktanz insofern zu tun, als ich zu den ersten Journalistinnen gehöre, die manuskriptfrei reden durften im Radio. Damals war nämlich Radio vor allen Dingen fehlerfrei vorgelesene Zeitungen mit richtigem Atmen und keinerlei Versprechern und so. Und deshalb gehöre ich zu denen, die da erstmal im Funkhaus verachtet wurden, weil alle reaktant machte, dass da plötzlich Leute an der falschen Stelle atmeten und sich versprachen, ohne sich dauernd zu entschuldigen oder neu aufzunehmen. Das Zweite war, ich gehöre auch zu denen, die das als erste Frau eine Sportsendung im deutschen Fernsehen moderieren durfte und das in die Männermal-Bastion vor 51 Jahren einbrechen. Das war kriminell geradezu und hat natürlich super viele Menschen reaktant gemacht, auch Frauen übrigens, weil das war noch vor der Frauenbewegung. Das heißt, Männer und Frauen waren eigentlich geschlossen dagegen, dass das so ein Weib machte. Da gab es überhaupt keinen Grund dafür, warum bloß. Ne? Keine Ahnung, weil durfte ich ja gar nicht haben, weil es galt als völlig unweiblich, sich mit Fußball zu beschäftigen. Aber dann sowas machen, das ging eigentlich überhaupt gar nicht, ne? Und dann machte ich eben die Sendung Hallo Ü-Wagen. Das ist eine Hörfunksendung, die ich 20 Jahre auf den Tag fast 1000 Mal gemacht habe, jede Woche 3 Stunden. Alle Themen waren Publikumsanregungen. Und ich hatte dauernd mit Leuten zu tun, weil das wirklich eine ganz offene, unvorsortierte Sendung war. Das war der Hauptreiz daran, dass die Leute ganz ungefiltert waren. Da ging also kein Mitarbeiter runter und sagt, was könnten Sie denn gleich sagen? Und dann durfte der das dann da oben nochmal sagen. Sondern das war immer wie eine Wundertüte. Ich wusste nie, was kam. Und da sind die furchtbarsten Sachen auf der Welt passiert. Ne? Es sind Verrückte und Betrunkene gekommen, Leute mit zu großen Hunden. Es haben sich Leute vor meinen Augen geschlagen. Es ist eine Frau, eine Alte, ist vor meinen Augen gestorben. Also ich bin richtig Härte getestet. Mhm. Ne? Und ich musste jedes Mal, oder ich bin bei laufender Sendung kopfüber vom Ü-Wagen gefallen. Das Publikum hat mich wie im Ballett aufgefangen. Und ich habe dann
Stage-Diving heißt es heute, ja?
Hm? Ja? Ja, also mir sind die deutschen Sachen passiert. Aber es ist mir eben auch passiert, dass da Leute hinkamen, die ich, das sage ich immer höflich, mir nicht im Café an einen Tisch gewünscht hätte. Und dann konnten sie, als ich unprofessionell war, immer hören, ob ich die leiden konnte oder nicht. Mhm. Und dann fiel mir aber auf, wie unprofessionell das ist. Und dann habe ich ganz großes Glück gehabt. Ich habe 77 schon, also Hallo Ü-Wagen habe ich von 74 bis 94 gemacht. Dann habe ich 1977 einen Artikel gefunden über Reaktanz. Von Jack Bram, diesem Sozialpsychologen aus Amerika. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eine Lösung, wenn du den dicken Hals hast, dass du das überwinden kannst. Und dass der dicke Hals eine super Hilfestellung ist zum Überwinden. Ich habe nach 10 Jahren Hallo Ü-Wagen ein Buch über die Sendung geschrieben, weil ich dann ein Kind kriegte und dachte, wer weiß, wie das weitergeht. Dann dachte ich, muss ich mein versammeltes Wissen mal der Nachwelt hinterlassen, ne? Da stehen schon 3 Seiten über Reaktanz drin, von 1983 wow. Das Buch. Hat mich natürlich nie jemand gefragt, sagen wir mal, warum sind Sie denn da so begeistert von und was steht denn da so Tolles drin? Und es hat also bis jetzt gedauert, dass ich dann beschlossen habe, mein Leib- und Magen- und Herzensthema, nämlich die Reaktanz, die eine riesige Veränderung für alles bedeutet. Wenn Sie anfangen, die Reaktanz zu durchschauen und zu erkennen, haben Sie wirklich einen großen Durchbruch für Ihr Leben im Umgang mit einzelnen Menschen, mit Gruppen und auch im Umgang mit sich selber.
Welch ein Teaser, ja. Dann wollen wir gleich jetzt direkt eintauchen. Woran erkenne ich reaktantes Verhalten? Was ist es? Was tue ich damit? Und warum überhaupt?
Also erstens, es gibt 2 Körperstellen, nämlich es ist Ihr dicker Hals. Es ist eine Typfrage, ob Sie Ihr Hals schwillt. Oder ob sie einen harten Bauch kriegen oder beides. Mhm. Und sie sind spontan gegen was, obwohl sie gar nicht wissen, warum. Weil die Reaktanz setzt mich vor dem Denken ein. Ja. Es ist wie eine emotionale Gänsehaut. Ihr Körper verrät ihnen, es passiert jetzt was Irritierendes, wo du das Gesicht verlieren könntest oder wo irgendwas falsch ist. Meine Behauptung ist, dass das aus der Steinzeit stammt. Und die Menschen deshalb so viel Angst vor Fremdem haben, weil sie die Entdeckung machten, dass man alles essen kann, aber manches nur einmal. Und deshalb ist die Reserve dem Fremden und Neuen gegenüber oft lebenserhaltend und völlig zu Recht.
Das bedeutet sozusagen, der Default Mode, also wenn nichts passiert, ist Nein. Kann man das so ausdrücken? Der Default Mode ist immer ein Dagegen.
Also erstmal, wenn immer was Neues, was sie nicht kennen, passiert. Was nur nicht kennt, friert er nicht, heißt das hier oben. Man geht zwischen Österreich.
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, heißt bei uns, ja?
Achso, ja, interessant. Also diese Reserve dem Fremden und Neuen gegenüber ist ein großer Schutz. Und deshalb ist die Reaktanz ein sehr segensreiches Frühwarnsystem. Und ich sage inzwischen, das ist wie eine Trüffelschweinkompetenz. Wenn Sie den Dreck, also die Abwehr, an die Seite schieben, dann spüren Sie automatisch, dass darunter was Fremdes, Neues, Leckeres, Kostbares ist. Mhm. Und dann ist das ein richtiges, tolles Geschenk, die Reaktanz. Und das ist das Neue, was ich da hinzugefügt habe. Bis dahin war das immer nur als Abwehr- und Manipulationsmöglichkeit bekannt. Also wenn Sie im Internet lesen, nur noch 3 Stück oder nur noch diese Woche, dann ist das ein manipulatives Arbeiten mit der Reaktanz. Mhm. Und bei mir ist das aber so, dass ich sage, super, wenn der Hals schwillt oder der Bauch hart wird, jetzt dahinter gucken, richtig zuhören, hinhören, dahinter hören und unnutzend hören, weil dann haben Sie einen Gewinn. Die meisten Innovationen stammen ja aus Unbekanntem und aus Fehlern. Und Fehler machen, weil sie ja so erzogen sind, dass sie da immer eins auf die Finger gekriegt haben oder eine schlechte Zensur. Fehler machen immer reaktant, statt dass Menschen in der Schule schon lernen, jeden Fehler zu begrüßen als eine große Hilfestellung. Wie geht's beim nächsten Mal besser? Schatzsuche statt Fehlerfahndung ist die Devise. Und das Tolle ist ja, wenn Sie mal das Wort Fehler sich in Großbuchstaben hinschreiben und die Buchstaben tauschen, dann steckt ja im Wort Fehler das Wort Helfer.
Ja, ja.
Wer das kapiert hat, kriegt ein Geschenk fürs Leben.
Mhm. Das ist für mich der Aspekt, der mir die Augen geöffnet hat, jetzt in der Auseinandersetzung mit Ihnen und Ihrem Buch über Reaktanz. Denn in meiner Arbeit als Coach habe ich es ja immer mit den Sendern in der Kommunikation zu tun, die sich heftig darum bemühen und mich auch als Coach beiziehen, damit sie bei ihren Gesprächspartnern oder den Zuhörern nicht Reaktanz auslösen. Und dass aber das ganze Thema ein viel größeres ist und darin für uns auf der Zuhörer- oder Gesprächspartnerseite so viele Chancen bietet, dieser Gedanke war mir wirklich neu und den empfinde ich als ausgesprochen erhellend.
Ja, der ist auch wirklich wesentlich. Und vor allen Dingen, einer meiner größten Durchbrüche ist, als ich aufgehört habe, schwarz oder weiß zu denken, wie in der westlichen Kultur üblich, sondern dass dieses Yin-Yang-Zeichen, dieses fernöstliche, nichts Esoterisches ist, sondern wenn ich das richtig mathematisch nehme, und sage, alle Dinge, alle Menschen, alle Methoden, alles, was ich mache, ist immer gleich viel groß, schwarz und weiß. Und das sogar noch komplexer, im großen Vorzug schon wieder ein kleiner schwarzer Nachteilpunkt steckt und im großen Nachteil schon wieder ein kleiner Vorzugpunkt. Und dass die Welle ausdrückt, dass das nicht statisch ist, sondern dauernd in Bewegung. Und der Kreis drückt aus, dass es überall gilt. Und wenn ich das unterstelle, dann habe ich eine Chance, dass ich auch die Reaktanz bewusst einsetzen kann. Also ich kann zum Beispiel auch so fragen, dass ich Leute extra reaktant mache und dadurch sie auf neue Ideen bringe. Also zum Beispiel, ich hatte eine Gräfin in der Sendung, die war immer so eine ganz laute Forsche, ne, so eine ganz selbstüberzeugte. Und die war zum Beispiel dagegen, dass man Kinder aufklärte oder dass man Kinder hauen durfte, fand die auch in Ordnung. Und da habe ich dann, früher habe ich solche Leute natürlich sofort bekämpft, weil das war ja schrecklich, solche Gedanken überhaupt so. Nachher habe ich die extra eingeladen, weil die so viel für das Thema mehr tat, als die wie Sozialarbeiter da irgendwie drüber herseilbaderten. Also es war großartig, weil die tat viel mehr für so ein Thema. Und da die Reaktanz bewusst einzusetzen, war ein Vergnügen. Und deshalb bin ich dann auch dahinter gekommen, dass Meinungsvielfalt immer die Balance braucht. Mhm. Es ist wichtig, immer gleich viele dafür und dagegen zu haben, um der Reaktanz auszuweichen. Wenn Sie nur eine Person haben, wird die zum Opfer. Oder wenn Sie jetzt sehen, in der Politik, wenn da immer auf einer Partei rumgehackt wird, einen schöneren Dienst können Sie denen gar nicht erweisen, als dass die unentwegt Reaktanz verursachen, wird dadurch verursacht und die kriegen dann Mitleidseffekte, die sie eigentlich sich nicht wirklich wünschen.
Ja, diese Täter-Opfer-Helfer-Geschichte kommt dann ein bisschen ins Laufen, ja, ja. Dann bei diesem Trilemma irgendwo, ja. Sie haben auch in Ihrem Buch unter anderem erwähnt, dass zu starkes Zeigen eines Aspektes. Also Sie haben es jetzt eher ein bisschen angeteasert. Also wenn jemand zu sehr, als sind wir zum Beispiel in einem Businessgespräch, in einem Verkaufsgespräch, stelle ich mir vor, 1:1, und ich würde jetzt zu sehr über das Produkt und seine Vorteile sprechen, allein dieses zu sehr auf dieses eine fokussieren, sagen Sie, führt schon zu reaktantem Verhalten oder zumindest reaktanter Reaktion im Gegenüber. Also man müsste, so wie ich Sie verstehe, dann auch schon sagen, also welche Nachteile mit dabei wären oder welche, vielleicht ist das ja nichts für Sie oder manche sagen, es geht gar nicht gut, aber so, weiß ich nicht. Also,
ja, es ist auf jeden Fall total wichtig, weder die Empörung noch die Begeisterung wegzunehmen.
Ja?
Das heißt, wenn ich sage, das ist ein ganz tolles Produkt, das Sie da haben, können Sie direkt die Klappe halten, können Sie gleich aufhören. Ja. Ich habe schon am Anfang, als ich das alles noch nicht wusste, das ist ja ein großer Entdeckungsweg über 20 Jahre gewesen, dann habe ich bei Themen, von denen ich wusste, dass sie sich langweilig anhörten, das Statistische Landesamt oder sowas, ne, denken Sie, da muss ich nicht hinhören. Und dann habe ich gesagt, es wird eine ganz interessante Sendung. Und schon hatte ich eigentlich verspielt, weil das konnte ich gar nicht einholen mit der Sendung, was da meine Schwärmerei verursachte. Ah. Und deshalb diese emotionale Zurückhaltung oder eben immer direkt das Yin-Yang auszudrücken, sagen, also es gibt natürlich super langweilige Aspekte bei diesen Statistiken, aber es ist doch auch interessant, warum die Goldfische zählen. Und es ist eben wichtig, die Leute anders reinzuholen.
Sagen Sie da aber oder sagen Sie und? Sagen Sie aber oder sagen Sie und?
Und, das aber ist ja immer reaktant.
Genau, was Sie haben jetzt aber gesagt, nee, deswegen. Ja.
Habe ich das nicht so gesagt, das ist gut, dass Sie darauf aufpassen.
Ich auf das achte ich dann in dem Fall tatsächlich, weil es, glaube ich, genau den Unterschied ausmacht. Mhm. Genau.
Ja. Aber ist immer reaktant hervorrufend, ne? Weil das heißt, was du da gerade gesagt hast, ist echt Quatsch.
Jetzt kommt das Richtige. Ja.
Genau.
Ja.
Genau, spannend. Mhm. Spannend. Ja. Wir haben uns ja fokussiert in diesem ersten Part tatsächlich auf im Gespräch 1:1 mit einer Person. Ja, also ich habe eine Idee, in Anführungszeichen, die ich gerne der Person gegenüber verkaufen möchte. Das kann jetzt sein, dass ich meiner Freundin, Frau erklären möchte, dass es heute so wichtig sei, zu diesem Theaterabend zu gehen und sie möchte eigentlich ins Kino gehen, was auch immer. Oder es kann auch sein im Businessgespräch, dass es darum geht, ein Produkt anzupreisen oder vielleicht mich als Bewerber anzupreisen. Ja, es kann ja in unterschiedlichen Kontexten im Business stattfinden. Und dann jetzt die Frage, wie kann ich sozusagen Reaktanz präventiv kommunizieren. Wäre das die richtige Formulierung? Also die haben ja, glaube ich, 7 unterschiedliche Wege, die es da gäbe. Aber was wären so, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die jetzt noch, ich sage das mit Unterstrichen, noch nicht ihr Buch gelesen haben, mal die ersten Ideen vielleicht mitkriegen könnten?
Also bei mir gibt es 2 Hauptwege. Mhm. Der erste Weg ist, dass ich immer Gespräch oder meistens Gespräche mit einem Gegenstand, der verblüffend ist, aber mitten ins Thema führt, beginne. Also ich habe zum Beispiel eine Teeuhr, die ist durchsichtig und hat ein sehr schickes königsblauen Sand, hat die da drin. Und die läuft nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben.
Oh.
Und dann beginne ich zum Beispiel ein Gespräch so, dass ich sage, das ist der Beweis, ändern geht. Da ist einer mit einem neuen Teeuhr-Konzept. Das ist der nächste Trick. Ich sage nicht ich, sondern ich gehe ins Dreieck und erzähle eine Geschichte. Da ist einer mit einem neuen Teeuhr-Konzept zu einem Teeuhr-Hersteller gegangen, hat zu dem gesagt, guck, die Teeuhren können anders laufen als seit Jahrhunderten. Und dann hat der Teeuhr-Hersteller nicht gesagt, das brauchen wir nicht, das will die Kundschaft nicht. Dann stärkt sich in die Reaktanzabwehr. Sondern der sagt, machen Sie mal. Und nun, sage ich dann selber, gibt es diesen zugegebenermaßen sehr überflüssigen Gegenstand auf der Welt, ne, direkt die Distanz mit einbinden, der aber den Charme hat, zu beweisen, dass ändern geht. Und das ist zum Beispiel ein Vergissmeinnicht. Vergissmeinnichte sind immer der Türöffner. Und zwar hat das was damit zu tun, dass mir mal eine Oma erzählt hat, dass sie mit ihrer 4-jährigen Enkelin in der Kirche war. Und dann hat die Enkelin gesagt, 4 Jahre alt, oh Omi, guck mal, da sind ja so schöne Blümchen. Ja, sagt die Oma, gesagt, das sind Vergissmeinnicht. Hat die Kleine die angeguckt, gesagt, vergiss mich nicht. Nein, sagt die heißen Vergissmeinnicht. Nach 3 Monaten kommt die Enkelin die Oma besuchen und sagt, oh Omi, du hast ja auch diese schönen Blümchen. Ja, sagt die Oma, weißt du noch, wie die hießen? Ja, lass mich nicht allein. Und das heißt, da hat die Enkelin das gemacht, was ich beim Gesprächseröffnen tue. ich lasse die Menschen nicht damit allein, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig den Raum betreten. Dadurch, dass ich was Verblüffendes zeige, unterlaufe ich sofort diese Anfangsreaktanz, weil alle Menschen haben immer Angst voreinander und Angst macht dumm und aggressiv. Und das zu kippen geht eben über die Lust, indem ich einen Gegenstand zeige, der immer den lupenreinen Lächeltest besteht, sage ich dazu. Und dann einen Bogen ins Thema schlagen, der das Thema sofort in seiner Intelligenz aufhaltet. Also vergiss mal nicht, an den Anfangssätzen ist eine der Methoden, um direkt die Reaktanz zu senken und Menschen von der körperlichen Anwesenheit in die auch geistige Präsenz zu holen.
Sie, in Ihrem Buch lese ich da ja ganz praktische Hinweise, die mich so sehr mitnicken ließen. Denn bei jedem Präsentationstraining, bei jedem Redetraining, bei jedem Kunden, der Kundin, die vor mir sind, und ich sage, zeigen Sie mir doch mal schnell den Einstieg, wie wollen Sie denn beginnen? Dann wissen Sie auch schon, wie es normalerweise sich anhört. Schönen Nachmittag. Ja, danke, dass Sie so zahlreich und ich will.
Zahlreich und ich will, sind. Genau, die manchen kommen nicht
und
zahlreich.
Ich will Ihnen heute dieses und jenes. Und das sind ja genau die Dinge, die Sie im Buch auch so schön, ich habe so genickt, weil es ist der Alltag. Es ist das, was wir ununterbrochen erleben in all diesen kleinen Wörtchen. Wumm, 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 wumm. Da sieht man schon, wie auf der anderen Seite quasi der Rollladen zack, zack, da rein noch runter geht.
Genau. Ich will Ihnen die andere Methode auch noch sagen.
Ja, unbedingt.
Sehr gern.
Bei Gruppen habe ich dann zum Beispiel ein wunderbares Hilfsmittel. Das ist eine CD, die ist grün und lächelt vorne und hinten ist sie CD-mäßig und lächelt da auf. Und mit der CD sage ich, die haben alle Leute immer auf ihrem Platz. Und dann sage ich immer, Gruppen und sind so verschieden wie einzelne Menschen. Es gibt so Gruppen, die sind neugierig auf Neues und die wollen mal was anders machen. Und es gibt Gruppen, die sind zurückhaltender und möchten eigentlich lieber, wie sie das gut kennen haben. Und jetzt möchte ich gerne in 10 Sekunden klären, was Sie für eine Gruppe sind. Sind Sie eher von der neugierigen Sorte? Oder sind sie eher, dass sie lieber wie bisher arbeiten? Wer für neu ist, zeigt grün. Wer für bisher wie bisher zeigt weiß, bitte jetzt. Dann sehe ich auf einen Blick, wie viel Widerstand da ist und wo er genau sitzt. Und ich lasse mich sofort legitimieren, was neu und anders zu machen. Und dann sage ich, weil natürlich wollen die Leute sich nicht blamieren, wollen dann die meisten doch was Neues machen. Und dann sage ich, jetzt sehen Sie auch, wie ernst ich das nehme. Weil es ist so wichtig, dass ich Ihr Motiv, Sie haben ja alle ein Zuhause. Es gibt ja einen Grund, warum Sie es verlassen haben. Und das würde ich gerne kennenlernen. Also was gibt es überhaupt für Motive, herzukommen? Und deshalb haben Sie jetzt auch noch einen weißen Zettel vor sich. Und das ist die Bitte, dass Sie jetzt in einer Minute einfach runterschreiben, Einfälle, was für Gründe könnte es geben, warum Sie hergekommen sind. Und richtig mit Stoppuhr eine Minute. Und immer wenn Ihnen nichts einfällt, schreiben Sie so lange Eskimo, bis der Eskimo Sie an neue Ufer führt. Weil Eskimo hat den Charme, immer falsch zu sein. Und, oder fast immer. Und der lebt seit Jahrtausenden in einer Umgebung, wo ich eigentlich nach 14 Tagen schon tot wäre. Leben die in Harmonie mit da, wo nichts ist. Und dafür haben sie aber angeblich 20 Ausdrücke für weiß und sowas alles. So, das heißt, danach höre ich erstmal zu, mache ich sofort eine Runde. Dann sage ich nicht, wer möchte seins vorlesen. Völliger Fehler, macht immer Reaktanz, weil da moderieren sie immer auf die mühseligen und Beladenen zu. Sondern ich mache eine Runde von links nach rechts, da sagen die dann, ich heiße so und so, weil den Namen können sie immer schon stotzerfrei sagen. Ich bin das und das und mein Hauptinteresse ist das und das. Ne? Und dann höre ich sofort zu, was die mir sagen. Und das kann ich dann auch bedienen. Und dann lege ich erst los. Das heißt, ich frage immer zuerst, statt dass ich direkt anfange, was zu hören. Ne? Deshalb würde ich Sie auch fragen, was interessiert Sie denn am meisten von dem, was ich erzählen kann? Ne?
Also der Coach in mir versucht jetzt gerade, das zu strukturieren. Im Grunde der Türöffner ist eine Überraschung. Also irgendetwas, was ohne Floskeln, ohne Vorgeplänkel, ohne das Übliche, die Menschen unmittelbar ins Hier.
Pattern Interrupt. Am Ende ist es ein Pattern Interrupt. Das Muster wird sofort gebrochen.
Genau, ins Hier und Jetzt bringt. also sie einfach ins Hier und Jetzt führt. Und die Frage ist das zentrale Element der Dialogrhetorik, das die Menschen in die eigenen Gedanken bringt. Und je nachdem, welche Frage sie stellen, führen sie ja sehr stark. Und das wird auch erlebt. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, also noch, es kommt noch dazu die Magie des ersten Wortes. Das erste Wort, das Sie benutzen, ist, dass das was Herz, also nichts Schulterklopfiges, ich habe jetzt was Schönes mit Ihnen vor oder sowas, sondern stimmungsaufhellend zu beginnen, ist ja eine große Kunst. Stimmungsaufhellend ist ein interessantes Wort. Mhm. Ja? Mhm. Da komme ich direkt in eine bessere Laune rein. Und dann ist natürlich total wichtig, wobei ich mache das eben auch mit meinen Coaches gerne so, dass ich die dann frage, die haben übrigens auch alle so einen Janus, sodass das gar nicht lange argumentiert werden muss, sondern dann kann ich zu denen sagen, können Sie mal eben zeigen, würden Sie gerne mal diese Minutenmethode am Anfang ausprobieren oder möchten Sie lieber jetzt frei reden? Also Minutenmethode ist grün und frei reden ist weiß, bitte jetzt. Und dann brauchen die bloß Hochzeit, brauchen sich nicht zu entschuldigen und zu erklären und rechtfertigen. Ich befreie die Leute vom Erklären und Rechtfertigen, weil das macht immer reaktant. Das zeigt immer, dass sie das Ego eines Menschen berührt haben, sobald er anfängt zu erklären oder zu rechtfertigen, wird immer nur Reaktanz erzeugt und die Symmetrie in der Unterhaltung wird gestört. Sie zeigen damit, du hast jetzt mein Ego an der falschen Stelle angefasst und sie geben damit Menschen Macht über sich, was sie nicht tun sollen.
Und im 1:1, da kann ich ja jetzt vermutlich nicht mit der CD kommen.
Also da doch.
Schon, okay.
Ja, mache ich auch.
Okay.
Der Gegenstand hat den Vorzug, dass er Ihnen lange Erklärungen spart.
Ja.
In 3 Sekunden wissen Sie, was Sache ist und müssen nicht jetzt sagen, ja, ich würde gerne das, aber ich hätte alles Käse, sondern zack, klär, bums.
Ja.
Fremd, sehr fremd, erstmal reaktant, machend, aber nach sehr kurzer Zeit heben die Leute schon freiwillig den Janus und das heißt, wenn die grün sein, möchten sie was sagen, wenn sie weiß zeigen, möchten sie was fragen. Und sie merken dann sofort, wenn sie dazwischen wollen, wenn sie was erklärt kriegen. Ne?
Ja, es hat ja auch den Charakter eines Rituals, das sie hier etablieren. Ist ja noch mal eine andere Ebene. Rituale haben unglaubliche Macht. In dem Moment, in dem sie eingeführt sind, sind sie zur Regel geworden, gewissermaßen, die von allen akzeptiert ist. Ein sehr starkes Mittel, ganz sicher.
Mhm. Einfach die Kunst, das Ritual zu implementieren. Ja. Das macht erstmal super reaktant, also alle meine Tools, auch das mit der Minute, denken Sie erst, jetzt ja einen Knall, eine Minute, was soll das denn bringen? Ich habe da zum Beispiel 10 Professoren einer Universität da gehabt und dann sagt der Neurochirurg, sagt, Frau Thomas, diese Methode ist doch so ein großer Quatsch. Was soll denn hier der Informatiker oder der Wirtschaftswissenschaftler, was soll der denn dazu sagen, dass ich Spezialist für Dura-Fistel-Bildung an der Wirbelsäule bin, ne? Und ich sagte, Moment, alle gucken, wie schreibt sich das? Und dann da oben auf das Storming in die halbe Wolke reinschreiben, Dura-Fistel-Bildung, Wirbelsäule. Und dann mal 1 Minute runterschreiben, was mir dazu einfällt. Und das Göttliche ist, es ist völlig egal, ob Sie das kennen oder nicht kennen, Sie können immer was beitragen. Das geht alle, weil es nicht aus dem Wissenshirn rührt, sondern aus diesen, ich sage immer, die 3i-Delfine. Das ist der Instinkt, die Intuition und die Inspiration. Mhm. Und mit denen zu spielen, das bringt immer völlig neue Ideen zustande und auch Sachen, die nicht in ihrem Hirn schon vorgepresst und wo die Lehrerin sagt, einsetzen, ne? Sondern das Bekannte ist ja langweilig, das kennen ja schon.
Bisoziationen, hätte Vera Birkenbier gesagt, ja. Bisoziationen, weil die Assoziationen sind ja die Sachen, die am einfallen. Bisoziationen sind die am nicht einfallen täten.
Aha, das kenne ich noch nicht. Das ist für mich ein neuer
Begriff. Arthur Köstler hat diese Bisoziationen so als solche definiert. Ja? Die entstehen in der Verbindung zwischen 2 bisher noch nicht verbundenen Themen, was am Ende dann Kreativität ausmacht. Ja?
Danke. Neues Geschenk geistiger Art.
Sehr gerne. Dafür haben wir jetzt 3 Delfine. Ist auch toll. Also wir tauschen geistige Geschenke. Ich gehe nochmal in ein Fallbeispiel des Alltags rein. Ich komme zum Beispiel von einem Seminar, möchte das meiner Partnerin, bleiben wir bei der Partnerin, möchte davon überzeugen, dass die da unbedingt mitkommen muss. Ja, so nach dem Motto. Ja, das ist so toll. Mir hat das wirklich imponiert. Und du musst jetzt da mitkommen. Das ist mein Gedankengang. So mit der Intention gehe ich in das Gespräch rein. Wie schaffe ich das, dass sie jetzt nicht sagt, ah, du mit deinen Seminaren, das ist ja nichts für mich, ich und Seminar, das geht. So, Wie schaffe ich das, diesen in ihr schon liegenden Glaubenssatz, Seminare, mach du das Zeug, das ist für mich nichts, zu umschiffen? Und vielleicht sie doch davon zu überzeugen, dass es ihr Leben tatsächlich bereichern könnte.
Indem sie erstens schon mal nie mehr muss sagen, weil müssen macht immer reaktant. Sollen und müssen lebenslang streichen, weil die sichern bestimmt, dass jemand keine Lust hat.
Ich sage meistens darf.
Ich sag mal jetzt spontan, also ich würde jetzt immer eine Minute stormen, was da möglich ist an Reaktionen. Macht es immer breiter und besser. Aber ein erster Einfall wäre zum Beispiel zu sagen, hör mal, wenn ich jetzt versuchen täte, dich zu gewinnen, mal mit in so ein Seminar zu gehen, was wäre eigentlich ein guter Weg, das zu schaffen? Berate mich doch mal.
Tolle Intervention.
Ja.
Ja, ist zum Beispiel ein Weg.
Watzlawick, was wäre wenn? Ja?
Leute wissen ja besser über sich selbst Bescheid. Ich lasse immer die Leute erstmal selbst reden. Bei Mitarbeitern und Mitarbeitern sage ich immer, klebt doch mal eine Karte, was ihr heute alles machen wollt. Und dann guckt mir das an und dann mache ich entweder ein dickes Smiley dazu oder ich sage, hier, das ist eine super Idee, aber wäre wichtig, dass wir auf den nächsten Tag zu schieben, wenn es gibt noch hier eine wichtige Sache, die heute zu erledigen ist.
Könnte jetzt auch reaktant von ihr kommen, du immer mit deinen komischen Methoden.
Ja. Immer, natürlich. Ja. Also es ist das ja so fremd und anders, was ich da mache. Es gibt nämlich 5 Werkzeuge, die sozusagen zur Basisausstattung gehören, die aber garantieren, dass sie diese Furchtbarkeitssitzungen, wo immer dieselben labern und dieselben den Mund halten und es kein Ergebnis hinterher gibt, das ist garantiert. Sie schaffen in einer Stunde ein unglaubliches Pensum von allen. Sie erzielen dazu die Gruppenklugheit. Alle werden integriert, ob jung, alt, wissend oder unwissend. Und das führt zu völlig neuen Ergebnissen. Und hinterher ist es wie ein Spiel können, aber wie Auto fahren können. Und das ist immer, wenn Sie das erste Mal im Auto sitzen, Gott, so Stuhl einstellen und in Benzin rühren und Spiegel und was auch immer alles zu tun ist, furchtbar. Und nachher, wenn Sie lang genug fahren, dann können Sie eben richtig zügig und nachher brauchen Sie nicht mehr aufs Fahren zu achten, weil Sie können dabei telefonieren oder Radio hören oder was auch immer oder Ihren Gedanken nachhängen. Und Sie achten nicht mehr, weil Sie das so instinktiv können und so ist das mit den Tools auch.
Dann sind wir in der Gewohnheit, also in der unbewussten Kompetenz wieder gelandet. Genau.
Ja. Genau. Die Gewohnheit ist das Schlüsselwort. Ja, genau. Jawohl.
Was wäre noch, wenn wir noch im Finale zu diesem ersten Part, zu diesem 1:1-Gespräch, was würden Sie da unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern noch gerne mitgeben wollen, wenn wir ins 1:1-Gespräch gehen, wie wir mit potenziell reaktantem Verhalten schon im Vorhinein, also mir geht es immer darum, dann anzukämpfen, wenn es da ist, ist das eine, aber vielleicht schon im Vorhinein, ohne jetzt eine CD dabei zu haben, ich glaube, dass das im Alltag recht schwierig würde. Aber ich meine jetzt wirklich so, wenn ich reingehe in ein Gespräch, ich war in ein Business-Gespräch, da kann ich jetzt nicht mit der CD kommen. Also da ist jetzt mein reaktantes Verhalten Ihrer CD gegenüber, ich weiß.
Ja.
aber ich stelle mir halt jetzt nur so den Alltag im Business vor und ich habe jetzt ein Meeting mit einem wichtigen potenziellen Gesprächspartner. Und wie kann ich mich vorbereiten, um dessen potenzielle Reaktanz zu umschiffen? So, als finale Frage, also die wahrscheinlich jetzt mindestens 3 Stunden Antwort bedürfe, aber ich frage natürlich nach einer kompakten.
Ja, wollen Sie auch noch was sagen, Herr Fischbacher?
Mir lag gerade auf der Zunge, deine Frage, Andreas, nochmal in Kurzform zu bringen.
Dankeschön,
wenn Sie, liebe Frau Thomas, jetzt sagen, also mit dieser CD, das ist eine tolle Möglichkeit, Menschen im Moment abzuholen, aber Sie haben jetzt gerade keine CD zur Verfügung und Sie sind in einem Gespräch, was wäre denn da...
Es ist charmanter ausgedrückt.
Was wäre denn da aus Ihrem Erfahrungsschatz jetzt ganz spontan gesagt, so eine Möglichkeit, ja neu in ein Gespräch hineinzugehen?
Also erstens ist wichtig zu erkennen, die Reaktanz ist eine Ressource und eine Gnade und was Wunderbares. Und die Kunst ist, Kommunikation zu beginnen, wie den Umgang mit einem Prisma zu verstehen. Das Licht ist ja immer nur weiß, aber wenn ich den richtigen Dreh finde, kommt immer der Regenbogen. Und wie komme ich an diesen Regenbogen? Und da habe ich zum inneren Umbau erstmal 7 Sätze, die mein Inneres verändern. Soll ich die mal rasch sagen?
Sehr gerne.
Die 7 Sätze heißen zulassen statt zumachen, addieren statt konkurrieren, verwerten statt bewerten, umnutzen statt runterputzen. Interessiert mich statt kenne ich nie mehr benutzen. Von Förster hat das erfunden, der Kybernetiker. Ja. A, ein Fehler statt O, ein Fehler, denn shit happens immer und dumm ist Dünger wie der Natur. Und wenn ich das Falschmachen als Mist fruchtbar kompostieren lerne, dann wird jeder Fehler eine wichtige Quelle von Erfahrung und ein echter Schlüssel zu Innovationen, weil die meisten Innovationen stammen aus Fehlern machen und nicht aus richtig machen. Und eine der Methoden ist, dass ich, wie die Chinesen, erstmal kopiere zum Kapieren und dann wie in der Musik lerne zu kompostieren, wenn ich selbst komponiere. Und darin ein Ass zu werden. Und das systematisch zu können und diese 7 Sätze in meinem Inneren zu haben, sodass immer, wenn Reaktanz austritt, kann ich jetzt sagen, erstmal zulassen statt zumachen oder verwerten statt bewerten oder so. Ne? Das heißt, ich lerne, mein Inneres so zu verändern, dass ich systematische Lösungskultur methodisch erzeugen kann. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und dann gibt es im Umgang jetzt mit den anderen Menschen, gibt es jetzt einen weiteren Weg, nämlich, dass ich 7 Sätze habe, wenn der andere mich jetzt anguckt, ne, weil ich, das findet ja innerlich statt, was ich da gerade aufgezählt habe, dann soll ich was sagen, dann Reaktanzhilfen, also Reaktanzsenker zu kennen. Also da gibt's ja die Geschichte von Didi Hallervorden, wie der einmal den Schrotthändler und einmal den Unternehmer mit den sehr unterschiedlichen Fahrzeugen auf der Kreuzung fahren, die ineinander Schrotthändler ist schuld. Unternehmer sieht sofort, dass der arme Teufel das gar nicht bezahlen kann. Und hat aber einen unnutzenden Einfall, denkt, super, der sieht ja genauso aus wie ich, dann kann der mich im Unternehmen vertreten und ich kann 3 Wochen mit meiner Geliebten in Ferien fahren. Ja, sagt der Schrotthändler, das kann ich doch gar nicht. Doch, sagt er, sie brauchen da nur 3 Sätze für. Bei Ratlosigkeit sagen sie, ich brauche mehr Details. Für Zeitgewinn sagen sie, schreiben sie das auf, ich beschäftige mich später damit. Und im Konfliktfall sagen sie, das ist jetzt ihre Meinung. Und dann muss der Schrotthändler das ja machen, dann geht er da montags in die Firma, in den Zwirn von dem Geschäftsführer. Dann sagt der Portier zu ihm, guten Tag, Herr Direktor, hatten Sie ein schönes Wochenende? Sagt er, schreiben Sie das auf, ich beschäftige mich später damit, weil ich richtigen Einsatz der Sätze noch üben muss. Ja, und jetzt gibt es eben, soll ich die 7 Sätze, die ich antworte, auch rasch sagen?
Unbedingt, natürlich, bitte.
Also wenn ich was aufnehmen will, was jemand zu Recht gesagt hat und reklamiert hat, dann fange ich nicht an zu erklären, zu rechtfertigen oder so. So ich sage, okay, ich kümmere mich. Mhm. Wenn ich zulassen will statt zumachen, dann sage ich, okay, ich habe es verstanden. Verstanden heißt nicht einverstanden. Ich habe nur verstanden, dass ein Handwerker hat viele Fehler gemacht, dann fange ich da nicht an, Rechthaberei, furchtbare Reaktanzschlachten. Sondern, okay, ich habe es verstanden, hält der sofort die Klappe. Ja. Kann ich in Ruhe über eine Lösung nachdenken. Es geht ums bessere Lösen, nicht ums verstummen lassen. Dann konstruktiv addieren geht so, ja, wie geht's noch besser, ist der Satz, warum die Jesuiten der erfolgreichste Orden waren, weil die den benutzt haben. Dann dialektisch verwerten ist, ja, was spricht dafür und was spricht dagegen. Ich mache in meinem Team das ganz oft, dass ich sage, bitte eine Runde, was spricht dafür und was spricht dagegen? Und dann weiß ich garantiert am Schluss der Runde genau, was das Richtige ist, weil die Gruppe mich mit ihrer Gruppenklugheit wunderbar berät, weil keiner ist so klug wie alle, keiner auch nicht. Dann optimierendes Umnutzen ohne Rechtfertigen geht so, dass ich sage, ja, kläre ich. Ne? Und das, ich habe mal den Bundespräsidenten Köhler beraten, und dann war ich mit denen, sollte ich denen beraten, wie ihre regionalen Staatsbesuche besser gehen. Und dann habe ich erlebt, wie der da über die Straße ging, nach ganz in der Oberlausitz kam einer und sagte, Herr Bundesrepublik, unsere ganzen Brabi gehen kaputt, weil hier so viel Leisure in der Straße sind. Wenn der gesagt hätte, ja, kläre ich, hätte er sich verarscht gefühlt. Und seit dieser Begegnung steht da, ja, das bearbeitet Herr Müller und wird berichten. Das ist glaubwürdig, sodass wenn jemand Schäffiges da ist, dass dieser Satz dann eine glaubwürdige Hilfestellung darstellt. Ja, und bei Feedback und Kritik ist das Wichtige, das Optimierende A geht, ja, ich werde darüber nachdenken. Der Zaubersatz, er ist wunderbar. Sie könnten jedes Kritikgespräch in alles mit größter Ruhe reingehen, weil diesen Satz können Sie immer. Sie sagen, ja, ich werde darüber
nachdenken.
Dann sagen Sie auch, wie lange Sie nachdenken und dann geben Sie eine überlegte und unreaktante Antwort, als wenn Sie sich da gegenseitig hochlaufen.
diese Denkpause, sich selbst einzuräumen, ist auch bei E-Mails manchmal ganz hilfreich. Wenn eine E-Mail kommt und man möchte sofort reagieren, weil es ja so, und dann aus der Emotion heraus ist meistens der schlechteste Moment, um das zu tun. Ja?
In der Reaktanz zu antworten ist immer dämlicher, immer schlechter.
Für die E-Mails habe ich für mich selbst einen Begriff geprägt. Solche E-Mails kommen zuerst bei mir in das Abklingbecken.
Schöne Begrifflichkeit.
Und wenn dann die Halbwertszeit meines Ärgers oder was immer es ist, meiner Enttäuschung verflogen ist, dann bin ich innerlich bereit, eine nicht reaktante Antwort zu geben, nämlich eine, die wieder lösungsorientiert ist.
Also ich könnte ja noch ein es gibt außerdem Vergissmeinnicht, gibt es auch noch so ein Pfeilchen zum Schluss.
Cool. Mhm. Von Herzen gern.
Mein Pfeilchen ist, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel Watakushi wa Nihongo Wakanimasen sage, dann denken Sie, was das denn Blödes? Wenn ich Ihnen sage, das heißt auf Japanisch, entschuldigen Sie bitte, ich kann kein Japanisch, dann finde ich das schon sinnvoller. Wenn Sie wüssten, wie oft ich das geübt habe, um das so flockig sagen zu können, dass Japaner jetzt denken, es sei nur Bescheidenheit und ich könnte es doch, was aber stimmt, dann merken Sie daran, wie die Reaktanz, die zu jeder Art des Lernens gehört, alles, was fremd ist, wird erstmal instinktiv abgelehnt. Und wenn ich nur das Lautgebilde höre, dann denke ich, bin ich sofort in Abwehr, denke, was ist das denn für Mist? Ne? Aber wenn ich den Ehrgeiz habe zu sagen, ich möchte das gerne schön sagen können, dann übe ich Watakushi wa Nihongo Wakanimasen.
Spannend. Spannend. Und ich darf Ihnen meine Erstreaktion schildern. Ich habe tatsächlich genau dieses Wort in meinem Kopf gehabt. Spannend. Und dann die Frage, was ist jetzt das für eine Sprache? Also meine Neugierde, bei mir war keine Reaktanzreaktion, sondern bei mir ist die Neugierde hochgeploppt.
Ja, es gibt eben das ganze Spektrum von Emotionen. Ja, ja. Ne? Ja. Aber Leute, die merken, dass ihre Unsicherheit berührt ist.
Reaktanz, Blindwiderstand, ein riesengroßes Feld, das viel mehr Fragen aufwirft und spannenderweise auch viel mehr Lösungsmöglichkeiten bietet, als mir persönlich das zu Beginn unseres Gespräches und bevor ich das wunderbare Buch von Carmen Thomas gelesen hatte, bewusst war. Ja, wir bereiten eine zweite Episode vor, in der wir das Gespräch fortführen und werden dort den Blick auf die zweite Seite in der Kommunikation werfen, nämlich was passiert, wenn du selbst merkst, ups, jetzt bin ich dagegen und ich weiß gar nicht warum. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Episode unseres Stimme wirkt Podcasts. In diesem Sinne, bleib uns gewogen und möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.